Wir wollen miteinander im Römerbrief heute Morgen das 6. Kapitel aufschlagen. Ich lese uns die ersten 14 Verse vor, schon ein langer Text, und wir werden ihn sicherlich nicht ganz auch heute Morgen behandeln können. Weil es aber ein Sinnabschnitt ist, möchte ich doch ihn insgesamt uns vorlesen. Ja, der Paulus redet nun schon eine ganze Zeit lang zu uns über den Römerbrief und der Herr Jesus zu uns über den Römerbrief. Und die Themen, die er da hat, sind wichtige Themen. Es geht um unsere Erlösung, um das herrliche Evangelium Gottes, um die Kraft Gottes. Es geht um unsere Rechtfertigung. Es geht um die Früchte aus der Rechtfertigung, die wir doch dann auch im 5. Kapitel schon haben bemerken können. Und nun werden wir im 6. Kapitel im Grunde genommen weitergeführt. Ein Kind Gottes hat ein vollkommen neues Leben. Und darüber redet jetzt der Paulus, über dieses neue Leben und wie dieses neue Leben aussieht, wie es zustande gekommen ist. Jetzt lese ich uns aber erst mal den Text vor, Römer 6, Abvers 1. Was wollen wir nun sagen? Sollen wir in der Sünde verharren, damit das Maß der Gnade voll werde? Hier bezieht er sich auf das vorhergehende Kapitel, wo er von der überreichen Gnade Jesu Christi gesprochen hat, von seiner Überlegenheit in seinem Erlösungswerk. Und er sagt, manche, die dichten uns das an, die sagen, dass wir quasi solch eine Lehre haben, wir können ja in der Sünde verharren, dann wird die Gnade Gottes noch viel herrlicher erwiesen. Aber das ist nicht sein Thema, nicht seine Lehre wirklich gewesen, sondern er denkt ganz anders. Er sagt in Vers 2, das sei ferne. Wie sollten wir, die wir der Sünde gestorben sind, noch in ihr leben? Oder wisst ihr nicht, dass wir alle, die wir in Christus Jesus hinein getauft sind oder getaucht sind, hier ist nicht die Taufe als solche gemeint, die Glaubenstaufe, sondern hier ist der Akt der Errettung gemeint, indem wir in Christus eingepflanzt werden, zu seinem Leib hinzugetan werden, die Erlösung, die Wiedergeburt, da wurden wir in Christus hineingetaucht, in seinen Tod getauft sind. Vers 4, wir sind also mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Denn wenn wir mit ihm eins gemacht und ihm gleich geworden sind in seinem Tod, so werden wir ihm auch in der Auferstehung gleich sein. Wir wissen ja dieses, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde außer Wirksamkeit gesetzt sei, so dass wir der Sünde nicht mehr dienen. Denn wer gestorben ist, der ist von der Sünde freigesprochen. Wenn wir aber mit Christus gestorben sind, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Da wir wissen, dass Christus aus den Toten auferweckt, nicht mehr stirbt. Der Tod herrscht nicht mehr über ihn. Denn was er gestorben ist, das ist er der Sünde gestorben, ein für allemal. Was er aber lebt, das lebt er für Gott. Also auch ihr, haltet euch selbst dafür, dass ihr für die Sünde tot seid, aber für Gott lebt, in Christus Jesus, unserem Herrn. So soll nun die Sünde nicht herrschen in eurem sterblichen Leib, damit ihr der Sünde nicht durch die Begierden des Leibes gehorcht. Gebt auch nicht eure Glieder der Sünde hin als Werkzeuge der Ungerechtigkeit, sondern gebt euch selbst Gott hin, als solche, die lebendig geworden sind aus den Toten, und eure Glieder Gott als Werkzeuge der Gerechtigkeit. Denn die Sünde wird nicht herrschen über euch, weil ihr nicht unter Gesetz seid, sondern unter Gnade. Ja, ich möchte am Anfang noch kurz mit uns still werden und beten. Ach ja, nun stehen wir vor diesem großen Abschnitt, der uns in die Tiefe des Evangeliums führt. Herr, es ist wie ein Mount Everest, so groß und herrlich erhebt sich dein Kreuzeswerk. O Herr, nun hilf uns, recht zu schauen und recht zu hören und recht zu verstehen. Nun schenke Gnade, dass wir es aufnehmen können und dass wir es gebrauchen können für unser Leben. Oh, dass es uns ein großer Segen sein kann für unseren Alltag, für all das, was wir in der Woche tun. Ja, brenne du es in unser Herz ein, Herr Jesus Christus. Ach, wir danken dir, dass du jetzt da bist, dass wir auf dich schauen dürfen. Herr, wir sind von uns aus ja gar nicht in der Lage dazu, weder zu hören noch zu reden. So hilf uns, hilf auch mir und öffne meinen Mund, Herr. Ach, wenn du nicht redest, Herr, wenn du nicht dich selbst offenbarst, was kann meine Predigt bewirken? Gar nichts. So komm, Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Oh, lass uns genesen, Herr. Und danke wir dir für den Segen, den du mitgebracht hast. Deine Hände sind Lieblichkeit. Amen. Stellen wir uns wieder die Situation vor, die wir in diesem Brief haben. Da kommt so eine Rolle an, eine Papierrolle. Von einem Bote wird sie überbracht. Und nun haben wir uns nicht vorzustellen, dass wir hier so eine herrliche Kathedrale vor uns haben oder so vielleicht wie jetzt dieses große Gottesdiensthaus in Flein, wo Heidi und Viktor sind, sondern es sind ganz bescheidene Verhältnisse, wo diese Papierrolle mit dem Römerbrief hinkommt. Es sind einfache Wohnungen, manchmal eben auch ganz verlassene Orte, weil sie sich im Geheimen treffen musste. Und dort wird jetzt diese Rolle aufgerollt und vorgelesen. Und dort sitzen sie jetzt so, wie wir heute sitzen und hören zu. Kinder und Erwachsene, Alte und Junge, Gesunde und Kranke, Glückliche und Unglückliche. Und sie hören diesem Wort zu. Ich kann mir vorstellen, dass dem Einzelnen es dann so ergangen ist, dass er sagte, ja, mein lieber Mann, wie soll ich das nur begreifen, was da steht? Das ist vollkommen richtig. Es ist nicht einfach zu verstehen. Es ist nicht einfach aufzunehmen. Man braucht Zeit. Vielleicht muss man das mal wieder ganz neu betonen. Die Bibel ist kein einfaches Buch. Es gibt viele einfache Dinge in der Bibel. Das Evangelium als solches ist von einem Kind zu verstehen. Christus starb am Kreuz für meine Sünde und hat sie gesühnt. So darf ich Vergebung haben für meine Sünde. Er ist meine Gerechtigkeit. Das Evangelium ist einfach. Aber das Evangelium ist nicht nur einfach, sondern es schaut tief, unendlich tief und weit und breit. Und was wir hier stehen haben, erschließt sich einem nicht, wenn man diese Verse nur liest und dann nicht viel darüber nachdenkt. Es sind große Themen, die hier angesprochen werden. Und so ist es in unserer tägliche Bibellese, genau so. Wir kommen immer wieder an Bibelstelle. Ich weiß nicht, wo ihr gerade in der Bibel lest, aber ihr kommt, wenn ihr ganz normal die Bibel wie ein Buch durchlest, was man machen sollte, was das Beste ist, was man überhaupt machen kann, kommt da immer wieder zu Bibelstelle und zu Bibelbüchern, die schwer zu verstehen sind. Und dann muss ich mir Zeit nehmen. Dann muss ich mich hinsetzen. Das ist meine Einladung heute Morgen, die uns zum Text führen soll. Aber das ist so wichtig, dass wir diese schwierigeren Passagen der Bibel, dass wir sie als ganz besonders wertvoll erachten. Das, was besonders verpackt ist, das zieht unsere Aufmerksamkeit auf sich, auch im wirklichen Leben. Das, was ganz besonders geschützt wird, was man gar nicht so leicht erreichen kann. Da, wo vielleicht der Wache davor steht, Buckingham Palace, da kann man ja auch nicht einfach so reingehen, ohne dass man wirklich auch Einladung hat. So sind manche Bibelabschnitte, manche Bibelbücher, wie das 3. Mosebuch oder andere Stellen, sie sind nicht einfach zu erobern, aber wenn ich sie dann wirklich mir anschaue, auf die Knie den Herrn darum bitte, dass er mir Verständnis und Erkenntnis gibt, werde sie zu Schatzkammern. Sie werden mir zu großen Helfern in meinem Leben, zu wichtige Unterstützung dienen sie mir dann auf meinem Weg. Wisst ihr, was passiert, wenn wir diese große Bibelstelle lesen und sie nicht studieren und uns nicht hinsetzen und darüber nachdenken? Dann werden sie uns irgendwann wie ein Labyrinth und wir sagen dann, warum soll ich heute wieder in dieses Labyrinth steigen? Ich lasse das 3. Mosebuch einfach aus. Ich lasse diese Abschnitte mit einer ganzen Auflistung im 4. Mosebuch einfach aus. Was brauche ich, diese Dinge zu lesen? Ich verirre mich ja doch nur darin. Das macht doch keinen Sinn für mich. Da gehe ich erst gar nicht herein. Ne? Und so kann es dann auch im Römerbrief sein. Dann liest man das, was einfach zu verstehen ist, und das Schwierige, ach, da liest man ganz schnell drüber und dann sagt man, ach, das verstehe ich sowieso nicht. Dann geht uns viel verloren. Dass uns dann viel verloren geht, merken wir in unserem Leben. Und wenn wir dann in unserem Leben diese Not haben, bringen wir es oft gar in Zusammenhang damit, dass wir diese tiefe, schwierige Bibelstelle und Abschnitte und Bücher der Bibel nicht richtig studiert haben. Denn hier steht in diesem kleinen Abschnitt etwas darüber, was Christus mit uns gemacht hat, als er gestorben ist. Wir sind mit ihm gekreuzigt, wir sind mit ihm gestorben, wir sind mit ihm begraben, wir werden mit ihm auferweckt oder sind mit ihm auferweckt worden. Ich gebe es zu, es ist schwierig zu verstehen. Aber es steht dort und es hat mit unserem neuen Leben zu tun. Es hat mit unserem Kampf gegen die Sünde zu tun, mit unserem Leben in der Heiligung, mit diesem Kampf, den wir jeden Tag neu zu kämpfen haben, unter dem wir auch oft leiden, der für uns schwer ist, der uns demütigt, der uns oft auch zur Niederlage bringt, wo wir bekennen und eingestehen müssen, wir haben versagt. Wir haben versagt. Nun wollen wir doch diesen Weg gehen heute Morgen. Ich versuche euch mitzunehmen und wenn es der Herr schenkt, dann glaube ich, dass wir sehr viel daraus mitnehmen können und lernen können. Überschrift: Ein neues Leben. Darum geht es dem Paulus. Das will er dem römischen Christ und Nicht-Christ, der dort in der Gemeinde ist, erklären und verständlich machen. Dieses neue Leben ist ein Leben im Blick auf Christi Werk. Wir leben unser Leben als Kinder Gottes im Blick auf Christi Werk. Wenn ich meine Augen abwende von dem, was Christus für mich am Kreuz vollbracht hat, wird es mir persönlich in meiner eigenen Heiligung schwerfallen. Und alle meine Bemühungen und Anstrengungen, all meine Vorsätze, all meine Vorhaben, all meine Pläne gelingen nicht. Weil die Grundlage für meine Heiligung nicht mein guter Wille ist, nicht meine Hingabe, wenngleich sie gefordert ist, wenngleich sie gefragt ist. Sie muss da sein. Mit Furcht und Zittern mein Heil auszuwirken, ist meine Verantwortung. Aber dies allein hilft mir nichts. Es ist das, was am Kreuz auf Golgatha geschehe ist. In Vers 6 von unserem kleinen Abschnitt heißt es, wenn wir aber mit Christus gestorben sind. So, das ist jetzt genau der Punkt, wo wir in die Tiefe gehen. Da hört jetzt der Einzelne, ich soll mit Christus gestorben sein? Was heißt das eigentlich? Was bedeutet das eigentlich? Was bringt mir das eigentlich? Diese Frage muss ich mir stellen. Wenn ich diese Frage mir nicht stelle, habe ich gerade in meiner Heiligung die größten Probleme. Denn die Grundlage für meine Heiligung ist, dass ich mit Christus gestorben bin. Dass mein alter Mensch mitgekreuzigt wurde. Wir wissen aber ja dieses, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist. Aber er ist doch noch da. Ich merke ihn doch, ich spüre ihn doch, ich merke doch die Begierden in meinem eigenen Leben, diese Wünsche, diese Triebe, diese Finsternis, die oft noch da ist. So, was mache ich jetzt, wenn ich das sehe? Wie gehe ich damit um? Wie löse ich dieses Problem? Lebe ich jetzt von dem, was hier steht? Mit Christus gekreuzigt, mit Christus gestorben, mit Christus beerdigt, begraben. Der alte Mensch ist gekreuzigt, der Leib der Sünde ist hinweggetan. Nicht mehr sündige ich, sagte Paulus einmal später dann ein Kapitel weiter im 7. Kapitel vom Römerbrief. Der innere Mensch hat Freude am Wort Gottes. Der innere Mensch ist vollkommen erlöst und befreit. Da ist keine Verbindung mehr zur Sünde da. Der Leib der Sünde ist hinweggetan. Das ist mein Mount Everest, vor dem ich stehe. Das ist es, was ich zu betrachten habe, wie ich mich sehen soll. Ich durfte dort am Kreuz mit Christus sterben, der alte Mensch. Ich habe keine Verbindung, keine lebendige Verbindung mehr zur Sünde. Sie gehört nicht mehr zu mir. Ich bin gestorben. Ich bin wie ein Toter für die Sünde. Das ist Theorie, wenn wir das hören, gell? Das ist Theorie. Und es bleibt Theorie, wenn wir nicht in unserem eigenen Leben es dem Herrn immer wieder hinlegen und sagen, Herr, das Evangelium sagt mir, dass ich der Sünde gestorben bin. Dass da keine lebendige Beziehung mehr da ist. Aber Herr, schau, wie ich angefochten bin. Die Sünde, die noch in meinem Leib wohnt, wie sie mir Probleme bereitet. Und dann gilt es zu ringen, Herr, bring mich dahin, dass ich das, was du für mich vollbracht hast, festhalte im Glaube. Dass ich wirklich darin leben kann. Da ist kein Bezug mehr zur Sünde. Da ist keine Freude mehr an der Sünde. Da ist keine Zufriedenheit mehr im Leben mit der Sünde. Deswegen sagte Paulus das auch, dass es unmöglich ist. Oder wisst ihr nicht, dass wir alle, die wir in Christus Jesus hineingetauft sind, in seinen Tod getauft sind? Vers 2, das sei ferne, wir sollten wir, die wir der Sünde gestorben sind, noch in ihr leben. Es geht nicht, es funktioniert nicht. Es ist unmöglich. Wir werden da nicht zufrieden sein. Aber jetzt möchte ich dich fragen, ob eben dieses Werk Jesu Christi für dich in Bezug auf deine Heiligung eine Rolle spielt. Wenn du sagst, zum Beispiel, ich schäme mich, den Herrn Jesus freimütig zu bezeugen, von ihm zu reden gegenüber den Menschen in dieser Welt. Ich schäme mich. Kommst du dann mit dieser Not zu dem Herrn Jesus, und sagst zu ihm, Herr Jesus, ich durfte mit dir am Kreuz sterben. Ich durfte mein alter Mensch mit dir gekreuzigt werden. Er durfte begraben werden. Daran möchte ich festhalten, wenn ich morgen in dieser Welt lebe und möchte vertrauen, dass der neue Mensch mit Freude dich bekennt, den du geschaffen hast, der auferstehen durfte, so wie du auferstanden bist. Das ist Leben aus dem Evangelium. Lebe im Blick auf das Werk Christi. Der einzige Weg, wie wir in der Heiligung voranschreiten können. Der einzige Weg, der uns ermutigt. Der uns nicht auf uns zurückwirft, auf unser dauerndes Versagen. Und es ist dauernd da. Kein Tag, an dem wir nicht sündigen, kein Tag, an dem wir nicht in viele Bereiche unserer Heiligung wirklich Fehler machen, zu kurz kommen, nicht Gott ehren und verherrlichen können. Also brauche ich einen Punkt, an dem ich festhalte. Ich brauche Hoffnung für mich und meine Heiligung. Und es gibt keine andere Hoffnung als das, was der Herr Jesus für mich vollbracht hat. Er hat mich mit hineingenommen in seinen Tod. Und so durfte mein alter Mensch sterben. Und was da noch in meinem Leben ist, hat nichts mehr mit mir zu tun, wenn es sündig ist. Der Teufel möchte zwar immer mir noch sagen, schau, so bist du. Aber Paulus sagt dann später im 7. Kapitel, nicht ich sündige. Es ist nicht mehr er selbst, der alte Mensch ist mit Jesus Christus am Kreuz gestorben, gekreuzigt worden. Er lebt von der Wahrheit, er lebt von dem, was Jesus für ihn vollbracht hat. Er hofft darauf, das ist seine Hoffnung. Weil er dies für mich vollbracht hat, kann ich Veränderung haben, habe ich schon Veränderung erlebt. Das ist jetzt der zweite Punkt. Wir sind nicht nur mitgekreuzigt, mitgestorben, mitbegraben, sondern wir sind auch mit auferweckt. In Vers 4 und 5 heißt es ja, wir sind also mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Auferstanden. Auch wir, zu einem neuen Leben. Der Paulus sagt es mal wunderschön im Philipperbrief, dass er diese Auferstehungskraft noch viel besser kennenlernen möchte. Das ist sein Ziel, das ist sein Anliegen. Nun, das soll auch unser Anliegen sein. In Kapitel 3, Vers 10 erklärt er es in dieser Weise. Ich lese mal ab Vers 8 vor. Ja, wahrlich, ich achte alles für Schaden gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe, und ich achte es für Dreck, damit ich Christus gewinne und in ihm erfunden werde, indem ich nicht meine eigene Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz kommt, sondern die durch den Glauben an Christus, die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens, um ihn zu erkennen und die Kraft seiner Auferstehung. Ist das mein Wunsch? Nun, habe ich das Ziel vor Augen, die Kraft seiner Auferstehung kennenzulernen? Ein Problem in unserer Heiligung ist sehr oft, dass wir mehr unsere Kraft. Nicht nur gebrauche, sondern sie dann oft auch rühme. Leider ist in Biografien oft es so, dass der Anschein erweckt wird, dass der betreffende Missionar oder Prediger oder Evangelist aus seiner Disziplin heraus morgens um 4 Uhr aufgestanden ist und eben schon die Bibel gelesen hat und deswegen abends auch immer um 9 Uhr ins Bett gegangen ist. Es wird vermittelt, dass er aus seinem eigenen Entschluss und aus seiner eigenen Kraft dies vollbracht hat. Aber es ist nicht wahr, bei keinem einzigen. Kein Missionar, kein Evangelist, kein Prediger hat je aus seiner eigenen Kraft irgendein gutes Werk getan. Es ist die Kraft der Auferstehung Christi, die uns morgens zu unserer stillen Zeit führen kann, ins Gebet bringt, unseren Mund auftut, uns treu sein lässt in unserer Nachfolge, in unserer Liebe zu ihm, in unserer Liebe zu den Nächsten, in unserer Liebe zu den Verlorenen, zu der Welt. Ich habe nicht die Kraft und ihr habt auch nicht die Kraft. Wir haben nicht die Kraft, dass wir leben könnten, wie wir leben sollten. Aber hier ist Kraft. Kraft, die den Tod überwunden hat. Diese Auferstehungskraft. Diese Kraft ist es, die wir haben dürfen. Im Epheserbrief wird es einmal als Gebetsanliege für die Geschwister in Ephesus so formuliert. In Kapitel 1 bittet der Paulus darum, dass sie erleuchtete Augen bekommen. Vers 19, um die überwältigende Größe seiner Kraftwirkung an uns eben zu erkennen, die wir glauben gemäß der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Die hat er wirksam lassen, werden lassen in dem Christus, als er ihn aus den Toten auferweckte und ihn zu seiner Rechten setzte in den himmlischen Regionen. Diese Auferstehungskraft ist es, die wir vor Augen haben sollten. Natürlich kann ich nicht treu sein in meiner Nachfolge. Natürlich kann ich nicht die Bibel lesen mit großer Freude, so wie ich sie lesen sollte. Und natürlich ist das Gebet für mich ein Bereich, wo ich, wenn ich nur anfange, da hineinzugehen, fühle ich mich wie in der Wüste, wo die Sonne auf mich herabbrennt und jeder Schritt ist mühsam und qualvoll. Aber wenn die Kraft Jesu Christi, die Kraft seiner Auferstehung, die Kraft dieses neuen Lebens, welches ein Kind Gottes haben darf, in meinem Herzen wirkt, dann fällt mir mein Weg leicht. Dann wird das Gebet ein Gang, in dem ich Freude habe. Dann wird der Gottesdienstbesuch ein Gang, an dem ich Freude habe, auch unter der Woche habe ich Freude zu kommen. In der Erweckung, in der Apostelgeschichte sind sie jeden Tag im Tempel zusammengekommen. Versteht ihr? Er war vor Ort vielleicht, mag jetzt einzelne Sachen, das ist wahr. Aber trotzdem, das ist Kraft von innen heraus, da wirkt der Heilige Geist. Da ist nicht das Problem, dass man kommen muss, sondern dass man gehen muss. Das ist das, was ihr in Erweckungen immer wieder lesen werdet. Das Problem für die Prediger war, dass die Gemeinde mehr hören wollte, mehr singen wollte, mehr beten wollte. Nochmal ein Gottesdienst, nochmal eine Versammlung. Lass uns nochmal etwas hören. Was für eine herrliche Kraft ist da, wo der Herr Jesus Christus in seiner Auferstehungskraft im Einzelnen wirkt, wo es wahrgenommen wird, wo es gesehen wird. Wo es gesucht wird wie Edelsteine, wie Gold und Perle, wie Öl, was man heute so verzweifelt sucht auf dieser Welt. suchst du so sehr diese Auferstehungskraft, dass sie in deinem eigenen Leben offenbar wird, dass du sie erkennst? Darum geht es. Ein neues Leben ist ein Leben im Blick auf Christi Werk. Anders kann man als Kind Gottes nicht leben. Alles andere frustriert, alles andere lässt mich im Grunde genommen zurückfallen. Bringt mich dahin, dass ich die Bibel nicht mehr lese, nicht mehr bete, die Gemeinde missachte, dass ich sie nicht als das Haus Gottes sehen kann, als der Leib Christi, der herrlich und wunderbar und schön ist, sondern ich fange an, sie zu verachten und sehe nur die Fehler meiner Geschwister. So brauche ich dies. So brauche ich diese herrliche Kraft Jesu Christi und ich muss auf ihn sehen, mitgekreuzigt, mitgestorben, mitbegraben, mit auferweckt. Das ist mein Credo. Von dem her lebe ich. Von dem her bemühe ich mich. Von dem her strenge ich mich dann auch an. Aber dieses neue Leben ist nicht nur ein neues Leben im Blick auf Christi Werk, sondern es ist auch ein Lebe in ihm und mit ihm. In Vers 11 heißt es im Römerbrief Kapitel 6 in folgender Weise. Also auch ihr haltet euch selbst dafür, dass ihr für die Sünde tot seid, aber für Gott lebt in Christus Jesus, unserem Herrn. In ihm sollen wir leben. In ihm. Das ist auch wieder so eine Sache, wo sich der Einzelne schwer tut. Wenn ich mich sehe, sehe ich mich leider als Mensch nur ganz alleine. So werde ich geboren, als Sünder komme ich so auf die Welt. Es ist keine Gemeinschaft mit Gott vorhanden. Ich sehe mich nicht mehr nur als Individuum. Ich bin alleine, ich bin für mich, ich muss meinen Kampf kämpfen. Ich muss meine Aufgabe erledigen. Aber wenn ich nun ein Kind Gottes bin, bin ich hineingetaucht worden in Christus. Nicht nur in sein Kreuzeswerk, in sein Sterben, in sein Begrabensein, sondern auch in sein neues Leben oder in seine Auferstehung, so muss ich es sagen. Wir sind hineingetaucht worden in ihn. Vers 3, oder wisst ihr nicht, dass wir alle, die wir in Christus hineingetaucht sind, in seinen Tod getaucht sind? Baptizo, dieses Wort meint Eintauchen, Taufe. Deswegen tun wir auch die Menschen, die wir taufen, ins Wasser eintauchen. Und bringen damit zum Ausdruck, so wie dieser Mensch jetzt ins Wasser eingetaucht ist, so ist er eben auch in seiner Wiedergeburt mitgekreuzigt, mitgestorben, mitbegraben worden. Hineingetaucht worden in den Tod Jesu Christi. Und heraus kommt ein neuer Mensch. Das ist das Zeugnis der Taufe, dann der Glaubenstaufe. Ich bin jemand, der in Christus ist, gehöre zu seinem Leib, bin verbunden mit all den anderen Kindern Gottes in einer lebendigen Beziehung, zuallererst in der Ortsgemeinde. Aber insgesamt später in der Herrlichkeit mit allen anderen, die auch dort sein werden, ist eine lebendige Beziehung vorhanden. Ich bin in ihm, in seinem Reichtum, in seiner Fülle. Seht ihr euch so? Im Kolosserbrief sagt der Paulus das einmal im ersten Kapitel mit den folgenden Worten. In Kolosser 1, Vers 19 heißt es so. Denn es gefiel Gott, in ihm alle Fülle wohnen zu lassen. Und im zweiten Kapitel, Vers 9, denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig, Vers 10, und ihr seid zur Fülle gebracht in ihm. In ihm. In ihm. Ich bin in ihm zur Fülle gebracht. Wisst ihr, das ist das Problem für uns als Kinder Gottes. Es sind zwei ganz einfache Worte. In ihm. Aber gerade weil sie so einfach sind, denken wir nicht über sie nach. Und weil wir nicht über sie nachdenken, wird uns gar nicht klar, was wir in ihm alles haben. Wenn ich in ein Schloss eingeladen werde und ich gehe dorthin und ich schaue mir gar nicht an, was in diesem Schloss für herrliche Räume sind, was für Kostbarkeiten, was für Reichtümer, was für herrliche Teppiche, was für herrliche Bilder, was für herrliche Gegenstände, die da alle rumstehen, Figuren, Skulpturen, was für Farbe. Wenn ich mir das nicht betrachte, bin ich nicht beeindruckt von diesem Schloss. Es ist für mich im Grunde genommen nichts Besonderes. Aus diesem Grund sind wir auch nicht so sehr beeindruckt davon, in ihm zu sein. Ja, im Gegenteil, es scheint uns etwas Selbstverständliches zu sein, dass wir in ihm sind. Ja, natürlich, das weiß ich doch, sagt jeder, dann, wenn er so einen Vers liest, dann kenne ich doch den Vers. Ich bezweifle, dass wir ihn wirklich kennen. Ich bezweifle, dass wir wirklich in dieser Fülle, in diesem Reichtum schon mal spazieren gegangen sind durch die verschiedenen Räume. Ich bezweifle, dass wir die Herrlichkeit Christi in der Weise betrachtet haben, wie wir sie betrachten sollen. Seine Größe und seine Kraft und seine Stärke, seine Vollkommenheit, seine Heiligkeit, seine Liebe, Güte, Freundlichkeit, all diese Dinge von seinem Wesen, von seiner Person, als der Sohn Gottes, als wahrer Mensch. Kein Wunder, dass wir von uns aus arm uns vorkommen. Im Jakobusbrief wird es gesagt, dass der Arme daran denken soll, was er für eine Berufung hat. Dass er begreift, wie reich er in Christus ist. Man kann arm sein materiell, man kann arm sein, aber geistig genauso. Man kann sagen, ach, wie arm bin ich in Bezug auf mein geistliches Leben. Wie arm bin ich in Bezug auf meine Heiligung. Aber hier ist die Fülle in ihm. Hier ist alles da. Er versteht die Schrift wie niemand sonst, weil er sie selber formuliert hat. Der dreieinige Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist sind die Autoren der Schrift. Als er mit 12 Jahren in Jerusalem auf dem Fest saß bei den Schriftgelehrten und Pharisäern, waren sie erstaunt darüber, was er für Frage und für Antwort gegeben hat. Sie waren fassungslos. Er wusste und kannte mehr als sie selbst. Das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit. Da wurde das Wort Gottes Fleisch, Mensch. Und wir dürfen in ihm sein und durch ihn leben. Sollte es uns nicht möglich sein, jedes einzelne Bibelbuch zu lesen und uns unendlich darüber zu freuen, dankbar zu sein, zufrieden zu sein? Sollte es uns nicht möglich sein, in ihm unseren Weg als einen Königsweg zu sehen, der uns in die Herrlichkeit führt? Durch manche Täler, durch manche Schwierigkeiten, die jungen Leute lesen gerade die Pilgerreise zur seligen Ewigkeit, dort wird es formuliert. Aber es ist sein Weg ist vollkommen. Sehen wir es? Lese wir so unser Lebensbuch, schauen wir es so an, blättern wir so durch die Seite hindurch und sehen wir in alle ihn vor Augen. Ich darf in ihm sein, ich darf mit ihm leben. Das ist das neue Leben. In dem neuen Leben dreht sich alles um Christus. Alles ist ausgerichtet zu ihm hin. Für ihn gilt es zu leben. Also auch ihr haltet euch selbst dafür, dass ihr für die Sünde tot seid, aber für Gott lebt. In Christus Jesus, unserem Herrn. Das neue Leben hat nur eine Richtung, für Gott. Und dahinter dann kommt alles andere. Natürlich ist die Familie da, natürlich sind die Kinder da. Natürlich ist auch alles andere da, was versorgt werden muss. Aber alles wird eingeklammert von dem für Gott. Wäre das ein Leben, wenn wir so leben könnten? Wäre das ein Leben, wenn wir diese Klammer hätten? Alles für Gott. Meine Arbeit, zu Hause, im Beruf, egal, als Hausfrau, es ist völlig egal. Mein Aufstehen, mein Zubettgehen, mein Essen, mein Trinken, alles, was ich tue, mein Rede für Gott. Wenn wir so durchdrungen wären von ihm, wenn wir es erkennen könnten, was wir haben in ihm, wenn wir begreifen könnten, was unsere Berufung ist, was unser Ziel ist, wo wir hingehen sollen, was unser Dienst ist. Könnt ihr euch vorstellen, dass jemand Kinder hat und sie nicht unterweist und ihnen zeigt den Weg, den sie gehen sollen? Das wäre ein schlechter Vater und eine schlechte Mutter. Und unser himmlischer Vater und unser Heiland, der Herr Jesus Christus, würde er uns einfach allein lassen und im Stich lassen? Könnte er einfach sagen, das interessiert mich doch nicht, was er von Weg geht? Soll er doch den Weg gehen oder einen anderen, ist doch mir egal. Oh, wie herrlich ist es, so einen Herrn zu haben, in ihm zu leben, mit ihm. So heißt es dann einmal im Vers 8. Dort steht, wenn wir aber mit Christus gestorben sind, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Und es bezieht sich nicht nur auf die Herrlichkeit, sondern es bezieht sich auf die Gegenwart. Ich lebe mit ihm. Er lebt mit mir. Im Galaterbrief Kapitel 2, Vers 20 sind die ganz bekannten Verse, die uns darauf noch einmal hinweisen. Dort wird es genauso erklärt, ich bin mit Christus gekreuzigt und nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Er lebt in mir. Aber wenn er in mir lebt und ich in ihm, warum zweifle ich dann? Warum kann ich ihm nicht recht vertrauen? Warum habe ich Angst? Warum sorge ich mich so sehr? Kann so ein neues Leben aussehen? Die Freiheit, zu der Christus uns befreit hat, ist ja wunderbare, ja herrliche, dass wir sagen, er sorgt für mich, er lebt in mir, ich vertraue darauf. Oh, ich muss meine Verantwortung wahrnehmen, keine Frage. Aber meine Grundlage ist, dass er in mir lebt. Was hat das für eine Bedeutung für unser neues Leben? Wir haben oft so eine große Eigendynamik. Ich werde hier diesen Punkt abschließen, gar nicht arg viel weitermachen. Wir haben oft so eine große Eigendynamik, die uns vorgibt, was wir wollen, was unsere Wege, unsere Ziele, unsere Absichten sind. Da ist noch so viel Sünde in unserem Leib, gerade auch bei den Wiedergeborenen, wo ganz schnell einfach ein Weg gegangen wird, ein Kurs eingeschlagen wird, eine Entscheidung getroffen wird. Es ist nicht sehr oft der Fall, dass diese Auseinandersetzung stattfindet und dass man persönlich den Herrn bittet, Herr, schließ doch einmal meine große Klappe, das sage ich jetzt polemisch etwas, aber sage ich auch zu mir, ne? Schließ doch einmal meinen großen Mund, dass nicht dauernd ich nur zu hören bin und rede du und leite du. Wisst ihr, dazu braucht man Zeit und Stille. Dazu braucht man wirklich Ruhe. Das ist nicht immer ganz leicht, das weiß ich. Es ist nicht immer ganz leicht. Aber dann, wenn wir den Herrn darum bittet, dass er uns das schenkt, dass er uns da, wie auch immer und in welche Umstände auch immer, zur Ruhe bringt. Und wenn wir ihn bittet darum, dass wir mal still werden mit all unseren Überlegungen, dass er uns seine Überlegungen mitteilen kann, dann würde uns etwas Wunderbares geschenkt werden. Wir würden entdecken, dass er lebt. Ich will nicht sagen, dass ihr das noch gar nicht entdeckt habt. Ich weiß, dass ihr es immer wieder in eurem Leben festgestellt habt. Aber wir stellen es noch viel zu wenig fest. Noch viel zu wenig haben wir die Erkenntnis und den Eindruck, er lebt, er lebt. Er lebt in mir. Er führt mich durch meinen Tag. Er bereitet meine Wege. Was ist das für ein Bewusstsein und für eine Erkenntnis, wenn ich das verstehe? Er lebt in mir. Er ist da. Oh, ich möchte seine Stimme hören. So ist im Hohelied sinngemäß auch ausgedrückt, dieses Verlangen nach einem Bräutigam. Man möchte, dass er sich immer wieder neu offenbart. Dass er immer wieder neu unser Herz bewegt. Dass immer wieder neu sein Wort in unserem Herzen aufgeht, dass wir uns daran erinnern. Wir lesen so gerne die Biografie von den Gottesmännern, die eben dies in außergewöhnlicher Weise haben erfahren dürfen. Aber es ist bei allen gleich, sie haben Platz gemacht. Sie haben sich zu den Füßen Jesu hingesetzt. Und sie haben ihm zugehört und haben ihm Raum gegeben. Und er hat diesen Raum eingenommen. Und wurde größer und größer. Und sie habe immer mehr die Zügel aus ihrer Hand gegeben und sie in seine Hand gelegt. Und sie wurde immer machtloser und kraftloser, was ihr eigener Eindruck war. Aber er wurde immer kräftiger und mächtiger in ihnen. Sie wollte nicht mehr ohne ihn leben. Und die kleinsten Überlegungen und Entscheidungen habe sie ihm vorgelegt und vorgebracht. Und bade ihn darum, dass er sie führt. Es war für sie so selbstverständlich. Das darf unser neues Leben sein. Ein Leben mit ihm, ein Leben für ihn, ein Leben vor ihm, vor seinem Angesicht darf ich wandeln. Und vor diesem Angesicht kommt mir auch Erquickung zu. Der letzte Vers heute Morgen, den habe ich selber jetzt in der stillen Zeit heute Morgen gelesen, im Psalm 66, da sehen wir, dass im Alten Testament genau das gleiche Thema ist, noch nicht in dieser Klarheit, aber doch schon da. Psalm 66, Vers 6 heißt es, im Hinblick auf den Durchzug Israels durch das Rote Meer, durch das Schilfmeer. Er verwandelte, also Psalm 66, Vers 6, er verwandelte das Meer in trockenes Land. Durch den Strom gingen sie zu Fuß. Dort freuten wir uns in ihm. Dort freuten wir uns in ihm. Das ist ganz einfach zu erklären. Es gab nichts drumherum, woran sie sich hätte freuen können. Da war der Ägypter, der ihnen hinterhergeeilt war, diese Streitwagen, schauen sie auf die, sind sie entmutigt. Vor ihnen war das Meer. Schauen sie auf das, sind sie entmutigt. Schauen sie auf die Wüste, die vor ihnen liegt, sind sie entmutigt. Schauen sie auf ihn, werde sie auf einmal dahin geführt, im Glaube zu gehen, durch das Meer hindurch. Und es hat sich wirklich gespalten. Und sie konnte hindurchgehen. Und nun freute sie sich in ihm. Das sind diese herrlichen Wege, die der Herr seine Kinder führt. Als die Ägypter es versucht haben, konnte sie den Weg nicht gehen, weil sie nicht im Glaube ihn gingen. Und das Wasser kehrte zurück und brachte sie um. Und sie freuten sich in ihm, oder wir freuten uns in ihm. Oh, dass der Herr in der kommenden Woche, in den kommenden Tagen uns dies in reicher Weise erfahren lässt, dass wir uns in ihm freuen. Mag um uns herum sein, was immer auch dort ist, wie viele Probleme und Schwierigkeiten dort auch sein mögen. Es ist ganz egal. Er ist da. Und er bahnt uns den Weg und er teilt das Meer. Und nun dürfen wir gehen, vorangehen, durch große Wasser hindurchgehen und dürfen uns freuen in ihm. Ich möchte am Schluss noch mit uns gemeinsam still werden und beten. O Herr, du hast für uns alles vollbracht. Du hast uns mitgenommen ans Kreuz. Wir sind mitgekreuzigt, mitgestorben, mitbegraben, mit auferweckt. In ein neues Leben dürfen wir wandeln. Herr, wir bitten dich, dass du uns in diesem neuen Leben voranbringst, dass wir die Fülle in dir noch viel mehr kennenlernen, den Reichtum, die große Gnade und Liebe. Herr, leite uns in dein Reich hinein, zeige uns dein Angesicht. Oh, lass uns deine Herrlichkeit schauen, Herr, dass wir gestärkt und ermutigt sind für unser Leben, für unsere Arbeit, für unser ganzes Zeugnis. Nun wollen wir dir auch danken, dass der Kampf über die Sünde gewonnen ist, entschieden ist, dass der alte Mensch gekreuzigt wurde, gestorben ist und begraben wurde. Wir danken dir, Herr, dass wir den Sieg haben, dass uns dieser Sieg niemand mehr nehmen kann. Nun dürfen wir ein neues Leben führen. Nun dürfen wir mit dir leben und in dir und durch dich und vor dir. Ach, leite du uns so in die neue Woche. Amen.